HR Info, das Interview.
Herzlich willkommen hier auf der Frankfurter Buchmesse. Sie sind jetzt live bei HR Info, das Interview. Mein Name ist Jan Tussing. Wir sprechen gleich mit einem Blogger, Internet-Experten, Buchautor, der ein Buch geschrieben hat, Realitätsschock. Begrüßen Sie ganz herzlich Sascha Lobo.
Hallo.
Sascha, Realitätsschock ist ein großer Erfolg, steht schon auf allen Bestsellerlisten. 25.000 Exemplare hast du in einer Happening-Aktion in Ulm schon handsigniert. Also die Marketing-Trommel läuft. Schock im Buchtitel. Muss das sein, damit die Käufer zugreifen oder wir endlich aufwachen?
Weder noch. Es geht mir jetzt nicht um die Geschichte, dass ich sage, lasst uns endlich alle aufwachen, sondern es geht eher um die Geschichte, sich eine Täuschung einzugestehen. Und da fange ich mit mir selber an, denn so ist das Buch entstanden. Nicht, dass ich von Anfang an dachte, ey, ich weiß natürlich alles immer besser, sondern eher, dass ich vor einer Zeit gemerkt habe, irgendwie habe ich das Gefühl, die Welt sei verrückt geworden, so vor 4, 5 Jahren. Um 2014, 2015 herum hat das angefangen. Und am Anfang habe ich das so ein bisschen versucht wegzudrängen. Man bezieht sowas ja meistens auf sich selber. Nein, ich habe nur diesen Eindruck. Aber dann habe ich angefangen, mich mit Menschen zu unterhalten, denen es ähnlich ging. Und dann kamen in immer dichterer Folge Einschläge wie der Brexit oder die Trump-Wahl. Und gerade bei der Trump-Wahl irgendwann im November 2016 wurde so offensichtlich, dass dieser Schockmoment, die wählen tatsächlich diese unsagbare narzisstische Flitzpiepe ernsthaft zu ihrem Präsidenten. Das hätte ich vorher nie gedacht. Und nicht nur ich, sondern auch eine ganze Reihe von Expertinnen und Experten haben es nicht gedacht. Und dieses Schockmoment, die Welt ist anders, als wir dachten, das ist das, was herausgekommen ist bei meinen Recherchen. Und genau das nenne ich Realitätsschock.
Heilsamer Schock oder Schockstarre?
Ich würde jetzt so wahnsinnig gerne für die Zuschauerinnen und Zuschauer einfach sagen, nein, es ist ein total heilsamer Schock. Man liest das Buch und dann weiß man ganz genau, wie alles weitergeht und hat ein gutes Gefühl. Ich fürchte, so ist es nicht. Ich glaube, dass dieser Realitätsschock heilsam sein könnte, aber eben nur dann, wenn man A, realisiert, dass man in vielen Bereichen auf dem falschen Weg war und mit Mann meine ich vor allem die westlichen Gesellschaften. Und wenn man B, auch daran arbeitet, dass es besser wird. Wir haben in der gesamten Menschheitsgeschichte und speziell auch in der Technologiegeschichte eine Konstante, die gilt für das Internet ebenso wie für ganz viele andere Entwicklungen. Die schlechten Folgen kommen von ganz alleine und für die guten Folgen muss man lange und hart arbeiten. Und damit man richtig arbeiten kann, muss man überhaupt erst mal schauen, was sind eigentlich die Problemlagen in Wirklichkeit. Nicht nur, was man sich erzählt, sondern tatsächlich anhand der Datenlage und dann darauf näher einzugehen. Und das ist, hoffe ich, das Rezept, was ich anbiete. Der Rest vom Buch ist sehr deprimierend, das muss ich vielleicht noch dazu sagen.
Es gibt ein Kapitel, da geht es um China und der Realitätsschock ist, dass wir viel näher an einem Social Credit System sind in aller China, als wir glauben, auch hier in Deutschland und Europa. Inwiefern?
Es geht ja so häufig, diese Erzählung China, da gibt es ein autoritäres System und die haben jetzt sogar so ein kamerabasiertes Überwachungs-Social Credit Score. Und das ist vollkommen richtig. Aber wir neigen dazu zu glauben, das ist gruselig, weil es in einem autoritären System geschieht. Aus meiner Sicht ist aber der wesentliche Aspekt die Digitalität und die Messbarkeit des Verhaltens. Und da sehen wir auf einer anderen Ebene, auch in Europa, auch in Deutschland, dass ganz parallele Mechanismen eingezogen werden, die übrigens genau wie in China auch in Deutschland gerechtfertigt werden. Denn wenn man Chinesinnen und Chinesen fragt, dann werden die sagen, nee, also Social Credit Score, und zwar in überraschend großer Zahl, wir reden hier von 70-80%, das Social Credit Score System, das hat auch schon ziemlich gute Vorteile. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen negativ, aber es hat auch Vorteile. Und wenn man dann, aktuelle Umfrage aus Berlin, die Leute fragt nach mehr Videoüberwachung, dann tun sie genau das Gleiche. Sie blenden die negativen Aspekte für sie selbst komplett aus und betonen die positiven Aspekte und sagen, nee, das ist doch super. Mehr Videoüberwachung. 75% der Berlinerinnen und Berliner, die befragt worden sind, vor nicht mal 9 Monaten, sagen, nein, also Videoüberwachung finde ich total super und wissen natürlich auch gar nicht, was diese Videoüberwachung heute alles vermag. Dass man nicht nur Gesichtererkennung hat, sondern dass man sogar eine Gangerkennung inzwischen hat, wo man am Gang einer Person jemanden identifizieren kann. Dass ich über die Bewegungen von Menschen rausfinden kann, könnte sich hier eine gefährliche Situation ergeben. In Toronto zum Beispiel ist genau das schon benutzt worden, um mögliche Straßenunruhen vorherzusagen. Solche Systeme existieren, sie werden teilweise auch im Westen angewendet. Und die Richtung ist ganz ähnlich wie in China. Man versucht mit digitalen Methoden Verhaltensweisen zu analysieren und zieht dann daraus Konsequenzen. Und dass es sich für uns nicht so schlimm anfühlt, überlasse ich jedem Einzelnen. Aber genau das ist das Gefühl bei einem Social Credit System.
Und das wird kommen oder können wir was dagegen tun?
Ich glaube gar nicht, dass die Frage ist, ob wir was dagegen tun können. Ich glaube, dass die Messbarkeit von Verhalten durch Digitalisierung, die ist jetzt da. Die wird Eingang finden. Schon heute gibt es mehrere DAX-Konzerne, die scannen soziale Medien danach ab, ob Bewerber eventuell dazu neigen, soziale Störer zu sein. Das ist gar nicht mehr so weit entfernt von so einem Social Credit System, ohne dass man das jetzt wüsste. Ich glaube, was wir tun müssen, ist nicht zu sagen, wir schalten alles ab, wir lassen nichts zu, sondern die Debatte versuchen, darauf zu konzentrieren, welche dieser Entwicklungen können wir kontrollieren und wir jetzt als politisches, demokratisches Wir, und welche dieser Entwicklungen erscheinen uns gefährlich oder noch zu gefährlich, als dass wir sie jetzt einsetzen können? Und wenn, wie können wir sie regulieren?
Und wo siehst du deine Rolle als Mahner, Erklärer oder als Therapeut?
Ich bin ein wahnsinnig schlechter Therapeut, einfach deswegen, weil ich mit so einer großen Empathie ausgerüstet bin, dass ich immer sofort die Störung meines Gegenübers anzunehmen drohe. Ich bin auch von der Tendenz eher kein Mahner. Ich versuche schon, die Welt zu erklären, aber auf eine Art und Weise, dass trotz der Betonung und trotz des Hervorhebens der negativen Entwicklungen am Ende ein gewisser Optimismus mitschwingt. Also ich versuche, das ist das Motto dieses Buches, ich versuche seit ungefähr 5 Jahren verzweifelt Optimist zu bleiben. Und wem das ähnlich geht, der ist auf jeden Fall in diesem Buch ganz gut aufgehoben.
Du sprichst auch von einer Kontrollillusion, das Gefühl, dass wir haben, alles im Griff zu haben. Bist du auch einer Kontrollillusion aufgesessen? Oder warst du eher schon realistisch?
Das ist eher sogar das Grundthema des Buchs. In dem Buch habe ich ja dieses gesellschaftliche Muster, Realitätsschock. Ups, die Welt ist anders, als wir gedacht oder gehofft haben. Dieses Muster habe ich durchdekliniert durch die 10 großen Debattenthemen unserer Zeit. Und das merkt man beim Klimawandel, das merkt man auch beim Rechtsruck, wo relativ klar ist, wir haben speziell jetzt im Westen, insbesondere nach Zusammenbruch des Warschauer Paktes Ende des 20. Jahrhunderts gedacht, ach Sie, unsere liberalen Demokratien mit einem Schuss Marktwirtschaft drin, die sind ja unglaublich stabil, die ganze Welt möchte das. Und auf einmal müssen wir feststellen, dass liberale Demokratien nicht so stabil sind wie gedacht oder gehofft. Und genau das ist ein Vorzeigerealitätsschock, der schon problematisch ist. Ich glaube, dass persönlich der Umgang in diesen vielen einzelnen Bereichen sich unterscheiden muss, zwangsläufig. Realitätsschock ist eine sehr breite Klammer, die für mein Buch gut funktioniert, die aber natürlich nicht automatisch bedeutet, dass das gleiche Rezept auf jeden von diesen Realitätsschocks anwendbar ist.
Und würdest du sagen, mit Digitalisierung, Big Data, Vernetzung, den ganzen Realitätsschocks bricht ein neues Zeitalter an, der Erkenntnisse?
Das würde ich schon so sagen, und da würde ich mich nicht auf mein Gespür verlassen, weil das ist ja im Zweifel eher zu digital gefärbt, das weiß ich auch. Aber hier folge ich dem großen Soziologen Ulrich Beck, den die meisten noch von seinem 80s-Kracher Risikogesellschaft kennen. Der ist leider am 01.01.2015 verstorben, aber er hat uns ein Buch hinterlassen, das ist quasi das Patenbuch meines Buchs, und zwar das Buch »Die Metamorphose der Welt«, wo er sehr deutlich beschreibt, dass wir nicht in einem weiteren Wandlungsschritt unterwegs sind, dass die Welt nicht etwa sich natürlich wie schon in den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor immer mal ein bisschen weiterentwickelt, sondern dass jetzt ein Schockmoment angebrochen ist, eine Metamorphose, die ganz grundsätzliche Verwandlungen mit sich bringt, wo lange gepflegte Selbstverständlichkeiten auf einmal nicht mehr gültig sind. Und wenn Ulrich Beck das so postuliert in seinem letzten Buch, dann finde ich das total legitim, wenn ich sage, ja stimmt, da hat er voll recht. Und dann muss ich mir gar nicht anmaßen zu sagen, ich finde das, aber dass es ganz anders ist. Denn der das sagt, dann reicht mir das erstmal als Beweis.
Jetzt bitte nur mit stimmt oder stimmt nicht antworten. Seitdem es das Internet gibt, dreht sich die Welt schneller. Stimmt oder stimmt nicht?
Stimmt messbar nicht.
Soziale Medien verstärken das Gefühl der akuten weltweiten Probleme, weil sie vielen Menschen schneller sichtbar machen, wo die Probleme sind. Sind die sozialen Medien schuld an dem Realitätsschock? Ja oder nein?
Ja und nein.
Okay. Das Internet und die schnellere Verbreitung von Informationen tragen zu der Überforderung der Menschen bei. Stimmt oder stimmt nicht?
Definitiv Doppelja mit Royalsternchen.
Wie sieht sowas aus, ein Royalsternchen?
Sehr große Sternchen mit einer Krone drauf.
Okay. Soziale Medien fungieren als Massenrückkanal. Dank Facebook und Konsorten wissen wir heute viel besser, wie das Gros der Menschen tickt. Wir sind erstaunt über die vielen Hasskommentare im Netz. Aber Fakt ist, die Hetzer und Hasser, die gab es früher auch schon, nur haben die keine Plattform gehabt.
Stimmt nicht. Da muss ich jetzt ausführen, warum, weil das sonst total bekloppt ist. Man könnte denken, das wäre mein Kommentar, außer dass ich nie Konsorten schreibe, weil das so eine alberne Phrase ist. Der Punkt ist aber schon, es ist ein wiederkehrendes Muster, dass das Internet und speziell die sozialen Medien uns zwar einerseits Dinge zeigen, die es schon immer gab, in den Köpfen, dieser unglaubliche Hass, der da hervorquillt, da weiß man, okay, das war schon vorher eine problematische Person, bevor sie Facebook entdeckt hat, aber gleichzeitig, das schließt sich nämlich nicht aus, gibt es eine Verstärkung von bestimmten Effekten. Denn das ist ganz leicht nachvollziehbar. Angenommen, so ein Professor in Baden-Württemberg bricht dann auf Facebook aus sich heraus und schreibt dann endlich mal, wie sehr hasserfüllt er gegenüber, sagen wir mal, Muslimen ist. Und in dem Moment, wo er das schreibt, hat er nicht nur die Funktion, dass klar wird, was ist in seinem Kopf. Er bedeutet seinem gesamten Umfeld auch, schau mal, es ist in Ordnung, wenn du dich zu deinem Rassismus bekennst. Und natürlich hat das eine Rückwirkung, wenn Menschen glauben, in meiner persönlichen Öffentlichkeit kann ich also unsanktioniert so etwas sagen, dann muss ich meine innersten Überzeugungen vielleicht nicht mehr verstecken. Und diese Mechanik, gleichzeitig gab es das schon und es gibt eine Verstärkung. Die führt dazu, dass die sozialen Medien tatsächlich aus meiner Sicht messbar dazu beigetragen haben, zu dem, was ich im Kapitel Rechtsruck beschreibe, nämlich ein fast weltweiter Ruck, ein Kippen in autoritäre, in vor allem rechtsautoritäre Politik.
Sie hören HR Info, das Interview heute live von der Frankfurter Buchmesse. Wir sprechen mit Sascha Lobo, Blogger, Buchautor. Wir stellen sein Buch vor, Realitätsschock. Sascha, du stammst aus Berlin, aus einem liberalen Elternhaus, stehst politisch eher links und bist vielleicht eher durch Zufall Internet-Experte der Nation geworden. Du gehörst heute Teil zur digitalen Boheme in Berlin, kann man das so sagen. Wir nennen es Arbeit, heißt das Buch, das dich seinerzeit bekannt gemacht hat. Was war das damals für eine Zeit im Vergleich zu heute? Berlin 1996?
Nein, das war 2006. Aber es fühlt sich wie 1996. Auch das ist ein Kennzeichen vom Realitätsschock, dass wir das Zeitgefühl verlieren, weil so viele Dinge so schnell geschehen, von so einer tiefgreifenden Wirkung, dass man so ein bisschen dachte, Moment, ist das wirklich schon 10 Jahre? Um Gottes Willen. Das war 2006 und es war eine Zeit, wo man dachte, jetzt hat das 21. Jahrhundert schon angefangen. In Wahrheit aber glaube ich, dass das 21. Jahrhundert erst irgendwo zwischen 2010 und 2015 angefangen hat. Und zwar entlang von Realitätsschocks. Das beschreibe ich in der Einleitung. Tatsächlich ist das, was das 20. Jahrhundert ausgemacht hat, bis 2015 aus meiner Sicht prägend gewesen. Und dann haben wir in dichter Folge in vielen Bereichen einen Wandel, eine Verwandlung, ein Kippen der Gesellschaft in bestimmte Bereiche beobachten können. Und meine These ist, dass dann auch das 21. Jahrhundert angefangen hat. Es gab schon mal übrigens das lange 19. Jahrhundert. Das ist nicht von mir selber ausgedacht, sondern von einem Historiker Toynbee, wenn ich mich richtig erinnere, der gesagt hat, eigentlich die Mechaniken des 19. Jahrhunderts haben bis zum Ersten Weltkrieg gedauert. Also das lange 19. Jahrhundert hat im Prinzip bis 1914 gedauert. Und ungefähr so diese Argumentation würde ich beim 20. Jahrhundert auch machen.
Du lebst in Berlin und im Internet. Du bist nie rausgekommen aus Berlin.
Das ist nicht wahr.
Nee? Wo warst du?
Ich habe einen Migrationshintergrund. Und zwar ist mein Vater Argentinier. Überhaupt erst mit 30 Jahren nach Berlin, nach Deutschland gekommen. Meine Mutter ist Deutsche. Und natürlich habe ich mir es nicht nehmen lassen, nach dem Abitur ungefähr ein Jahr das Land meines Vaters und Südamerika insgesamt zu besuchen. Und da würde ich schon sagen, dass Südamerika als aus Berlin rausgekommen zählt.
Stimmt. Hablas español, claro.
Un poquitito, sí.
Bist du Internet-Junkie?
Nein, in dem Wort Junkie finde ich mich in keiner Dimension wieder. Was das, die Begrifflichkeit Internet-Junkie angeht, halte ich auch das für eine Betrachtungsweise des 20. Jahrhunderts. Und warum? Weil die Frage der Sucht sich zurückführen lässt nur auf ein Benutzungsspektrum der Zeit. Dann sagt man, wie lange sind Sie pro Tag im Internet? Und dann sage ich, nee, das kann ich gar nicht genau sagen. Ich habe immer ungefähr 3 oder 5 internetfähige Geräte dabei. Die sind ständig mit dem Netz verbunden. Was heißt das denn genau, Internet-Junkie? Ich glaube nicht, dass es so etwas wie eine Online-Sucht, wie man das im klassischen Sinn betrachten würde, in der Form gibt, wie das diskutiert wird. Es gibt definitiv ein zu viel von ungefähr allem, aber das mache ich nicht an der Dauer fest. Man kann auch mit 2 Stunden am Tag zu viel in sozialen Medien rumhängen und ich weiß ganz genau, wovon ich rede. Der Punkt der Zeit, der Dauer ist für mich nicht das Ausschlaggebende, sondern vor allem die Inhalte, die Beschäftigung und die Rückwirkung auf die Person.
Butter bei die Fische. Wie viel Zeit verbringst du im Internet?
24 Stunden.
Okay. Bis auf die halbe Stunde jetzt hier auf der Bühne?
Nein, nein, ich bin ja gerade im Internet. Ist ja relativ klar. Zum Beispiel mit meinem Ring. Hier, das ist ein elektronischer Ring, der misst jederzeit meinen Puls, also meinen Herzschlag, meine Körpertemperatur. Damit messe ich meinen Schlaf und das wird live ins Internet übertragen. Dann kann ich das nachher nachlesen. Ich bin also gerade jetzt im Internet und das ist nur 1 von 5 Geräten, also.
Und du umarmst das auch, also das alles, der ganze Lebensstil, der dazugehört, kommen denn dir manchmal auch Zweifel auf?
Immer wenn mir Zweifel kommen, dann fahre ich raus in die Natur nach Brandenburg und da ist man zwangsoffline, weil kein Empfang ist. Natürlich kommen mir den ganzen Tag Zweifel, um ehrlich zu sein. Wem kommen denn nicht Zweifel, wenn er auch nur 5 Minuten schaut, wo die Wirkung des Internets überall durchaus nicht immer vorteilhaft ist? Wir haben eine Vielzahl, und das beschreibe ich ja in meinem Buch, von katastrophalen Auswirkungen. Aber es ist halt ein bisschen zu spät, um eine so unglaublich große Technologie wie das Internet noch mit Begriffen wie gut oder böse zu bewerten. Das ist wie Elektrizität. Kann man ja sagen, ist Elektrizität gut oder böse? Und dann würde ich sagen, ja, aber elektrischer Stuhl. Dann würde ich sagen, ja schon, aber auch Radio, was ja jetzt speziell hier auf dieser Bühne tendenziell eher nicht schlecht sein darf. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, wenn wir uns anfangen einzulassen auf eine Bewertung, gut oder schlecht, dann ist das in ganz vielen Fällen nicht nur unterkomplex, sondern auch der beste Trick, um anschließend nichts zu tun. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ich glaube, man muss verstehen, wie etwas funktioniert, um es verbessern zu können. Der Drops ist gelutscht, das Internet lässt sich nicht mehr abschalten, es ist da und jetzt müssen wir daran arbeiten, die Wirkung zu verbessern. Und dass die Wirkung in vielen Bereichen katastrophal ist, das ist vollkommen klar. Ich glaube sogar, dass ich in diesem Buch eine Vielzahl von bestürzenden Wirkungen beschreibe. Aber ich glaube nicht, dass die Alternative ist zu sagen, ach, dann schalten wir den Quatsch wieder aus. Ich glaube, die einzige Alternative ist da, jedenfalls aus Sicht einer liberalen Demokratie, offensiv auch regulatorisch, ökonomisch dran zu arbeiten und gesellschaftlich und kulturell natürlich erst recht.
Du hast jetzt wunderbar übergeleitet auf unsere hr-info-Infobox. Sie ist Bestandteil eines jeden Interviews bei hr-info. Du darfst sie aufmachen. Und es steckt...
Es handelt sich um... Das muss ich kurz überprüfen.
Yogi T2.0.
Es handelt sich um einen mit ziemlich viel unnötigem Verpackungsmaterial belasteten Gegenstand. Nämlich 17 Teebeutel 1,8 Gramm, die jeweils in ungefähr nochmal 1,8 Gramm Papier verpackt sind.
Könnten die dir schmecken?
Ayurvedische Kräutertee-Mischung mit Ginkgo, Zitronengras und Zitronenverbene. Also sagen wir mal so, Zitronenverbene war eine Zeit lang in meiner Lieblingsseife drin. Vielleicht reibe ich mich mit dem Tee einfach ein, wenn er nicht schmeckt.
Hast du nur eine digitale Ader oder auch eine spirituelle Ader?
Ich bin überhaupt kein religiöser Mensch. Eine gewisse Restspiritualität habe ich mir natürlich bewahrt. Ich glaube, das ist auch ganz sinnvoll, direkt im Umgang mit so großen und manchmal eben sehr verzweiflungstreibenden kulturellen Entwicklungen wie dem Internet, dass man so eine Spiritualität hat, auf deren Basis man komplett unbegründete Hoffnungen aufbauen kann. Aber ich bin tatsächlich, weil ich kein religiöser Mensch bin, nur mit einem Anflug von Spiritualität gesegnet.
Ich dachte jetzt auch so, Yogi TR als Ausgleich. Gibt's, was machst du für den Ausgleich? Brandenburg?
abgesehen davon, dass ich gar nicht einsehe, dass Ausgleich nicht auch digital sein kann, glaube ich schon, dass mein wichtigster Ausgleich ist, mit meiner Frau in die Natur zu fahren und Tiere zu fotografieren, die ich dann aber auch wieder ins Internet stelle. Und da schließt sich dann der Erholungskreis wieder digital.
Wie viel Zeit bleibt da für die Tiere und für die Frau?
Also für mich ist es ein wahnsinnig großer Luxus und ein Privileg, dass ich meine Zeit ziemlich frei einteilen kann, wobei mir das Internet sehr hilft. Ich habe genau so viel Zeit, wie ich das möchte, außer ich habe ein neues Buch draußen, habe ich praktisch gar keine Zeit, aber auch das ist in Ordnung.
Und kennst du das Gefühl, away from it all, so komplett aufzuholen, wegzugehen? Ist das eher so ein Luxus oder eine Bedrohung?
Ich habe, wie man auf meinem Wikipedia-Eintrag lesen kann, eine Diagnose ADS bzw. ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Das bedeutet, mal so richtig away from it all ausspannen. Das ist bei mir ungefähr 25 Sekunden total gut. Und danach werde ich nervös und denke, irgendwas muss ich jetzt noch machen. Ich könnte zum Beispiel ein Hörbuch hören, gleichzeitig ein bisschen Musik anmachen, was schreiben und an einer Internetseite basteln, einfach zur Erholung. Das ist einfach in meinem Gehirn so eingebaut. Ich glaube, ich habe einfach nicht das gleiche Verständnis von Erholung wie andere Leute.
Sie hören HR Info, das Interview, heute live von der Frankfurter Buchmesse. Sascha, Untertitel des Buches ist 10 Lehren aus der Gegenwart. Gibst du auch Handlungsanweisungen an deine Leser?
Dafür, dass ich mir anmaße, zu sagen, die Welt ist so und so und so und anders, als wir dachten, und natürlich auch so ein bisschen sage, naja, ganz viele Experten haben sich geirrt in ungefähr allen Bereichen, was ich zwar belege, aber es ist immer noch eine Anmaßung. Für diese Anmaßung bringe ich verstörend wenig konkrete Vorschläge, was man tun kann. Also wir sind in einzelnen Kapiteln, da wo es dann doch mal reingerutscht ist, lasse ich in vielen Bereichen die Lesenden komplett ratlos zurück. Das kann ich auch wirklich nicht empfehlen, alles auf einmal zu lesen, wenn man nicht deprimiert sein möchte. Es ist nämlich so, dass ganz viele Probleme, zumindest noch aus meiner Perspektive, erstmal auf dem Stand sind, dass man sie erkennen muss, dass man das Wesen der Probleme erkennen muss. Und diese Aufgabe war so groß, dass ich mir nicht gleichzeitig noch aufsatteln wollte, dann auch noch so, und diese drei Dinge müssen Sie jetzt tun, dann wird alles gut, dahinterher zu schreiben. Das wäre dann schon von der, sagen wir mal, leichten Anmaßung, die drin ist, gekippt in einen kompletten Größenwahn. Und das wollte ich frühestens mit dem nächsten Buch tun.
Der Kollege Rezo, Internetkollege, andere Haarfrisur, aber auch farbig, hat in einem YouTube-Hit die Öffentlichkeit aufgerufen, nicht die CDU zu wählen. Der hat Handlungsanweisungen gegeben und unter den 18- bis 29-Jährigen wurde bei der Europawahl die CDU nur mit, ich glaube, unter 10% bedacht. Glaubst du, soziale Medien werden in Zukunft erdrutschartige Veränderungen bewirken?
Nicht nur in Zukunft, sondern schon in der Vergangenheit. Wenn man sich anschaut, warum ist Donald Trump eigentlich gewählt worden, dann ist das ziemlich messbar in vielen Dimensionen. Nicht nur, aber sehr deutlich auch die Folge einer veränderten Öffentlichkeit mit ganz konkreten Konsequenzen, nämlich dass bestimmte Communities auf einmal Trump gewählt haben, von denen man das vorher nicht sagen konnte. Da ist Facebook ein ganz zentraler Mechanismus gewesen. Und was Rezo angeht, kann man vielleicht diesen Realitätsschock, diese Kollision des Verständnisses vom 20. und vom 21. Jahrhundert mit am besten verstehen. Wenn wir uns jetzt kurz vorstellen, die CDU hätte im Mai 2019 nicht das Problem eines YouTube-Films gehabt, sondern eines wirklich harschen, vielgelesenen Leitartikels in der FAZ. Dann hätte sie ganz genau gewusst, was zu tun ist. Und es ist völlig undenkbar, dass ein egal wie harscher Leitartikel in der FAZ die gesamte CDU ins Trudeln bringt und irgendwie die CDU-Vorsitzende so schon halb demontiert, dass die Leute anfangen zu zweifeln, ob sie überhaupt in der Lage ist, auch nur mit dem Löffel zu essen, ohne zu kleckern. Also es war ja wirklich eine massive Wirkung. Diese massive Wirkung hängt damit zusammen, dass das Instrumentarium der CDU komplett gerichtet ist auf die Medienlandschaft und auf die Öffentlichkeit des 20. Jahrhunderts. Und dann kommt ein Mechanismus des 21. und sie rennen rum wie kopflose Hühner und sagen, wollen wir jetzt antworten? Ja, mit einem Video von Philipp Amthor? Nein, doch nicht. Aber der ist doch jung. Ja, aber nur von außen. Und so. Also solche Mechanismen zeigen uns, hier ist eine Partei, die das 20. Jahrhundert ziemlich gut verstanden hat und es bis heute aufrechterhält.
Hier ist eine Partei konfrontiert worden plötzlich mit der Wirkmacht der sozialen Medien aus dem 21. Jahrhundert. Und das ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür, was ich mit Realitätsschock meine.
Realitätsschock, das Buch, das neue Buch von Sascha Lobo. Sascha, vielen Dank.